Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was in Saporischschja in der Ukraine gerade passiert, das ist wirklich Stoff für Albträume. Ein riesiges Kernkraftwerk mit 6 Reaktorblöcken, von denen noch 2 am Netz sind, mitten im Kampfgebiet gelegen. Immer wieder schlagen Raketen- und Artilleriegeschosse auf dem Gelände ein, das die Russen Anfang März besetzt haben und inzwischen offenbar auch als Munitionslager verwenden. Klar, dass sich da viele Anwohner und Experten Sorgen machen, es könnte quasi als Kollateralschaden der Gefechte zu einer Reaktorkatastrophe kommen. Vorgestern forderten deshalb 42 Länder und die EU Russland auf, das Kraftwerk sofort wieder an die Ukraine zurückzugeben. Dass die Russen dieser Forderung nachkommen, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Die Situation bleibt also brenzlig in Saporischschja. Wie brenzlig? Das wollte ich vor der Sendung von Jan Klebert wissen, dem stellvertretenden Pressesprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln. Meine erste Frage an ihn: Wie groß ist die Gefahr, dass durch den Beschuss des AKW Saporischschja größere Mengen an Radioaktivität freigesetzt werden könnten?
Das konkret zu beziffern, wie groß die Gefahr ist, da tun wir uns doch relativ schwer. Was man natürlich ganz klar sagen muss, es ist eine besorgniserregende Situation, die da gerade vorherrscht. Und nicht umsonst ist verboten, in der Genfer Konvention steht das drin, dass kämpferische Handlungen in Nähe solcher Anlagen, kerntechnische Anlagen, absolut zu unterlassen sind. Aktuell würden wir das jetzt so bewerten, dass es aus unserer Sicht zumindest keine Informationen dafür gibt, dass man sich da jetzt wirklich wegen einem kurzfristigen Unfall mit schwerwiegenden Auswirkungen Gedanken machen müsste. Die Anlagen, die sind gegen sogenannte Einwirkungen von außen, sind die ausgelegt. Die haben ein großes Containment-Gebäude, das muss man sich vorstellen wie eine große Betonglocke, die da um den Reaktor herumgebaut ist, die eben auch Flugzeugabstürzen oder schweren Erdbeben standhalten kann. Und dementsprechend, wenn da jetzt ein bisschen Artilleriegeschosse darauf einschlagen würden, was ja auch noch nicht der Fall war, dann sollte die Anlage das abkönnen. Natürlich ist es schon so, dass wenn man jetzt es ernsthaft darauf anlegen wollte, dieses Gebäude zu zerstören mit den entsprechenden modernen Waffen, ist das heutzutage möglich. Aber da kann ja eigentlich keine der beiden Seiten ein ernsthaftes Interesse dran haben. Was uns allerdings dann noch eher Besorgnis bereitet, das ist der Zustand der Betriebsmannschaft, die da vor Ort arbeitet. Die arbeiten da im Dreischichtbetrieb. Das heißt, die Mitarbeitenden, die verlassen die Anlage abends, gehen nach Hause in das benachbarte Energodar, haben da teilweise Familie, Freunde, Bekannte, die in einer besetzten Stadt, in einem Kriegsgebiet leben und müssen dann tagsüber ihre 8 Stunden unter Soldaten, die Anlage besetzen, ihre Pflichten erfüllen. Was jetzt in einem Normalbetrieb noch möglich sein sollte, da läuft natürlich auch vieles automatisiert ab in so einem Kernkraftwerk. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, aus welchen Gründen auch immer fällt da der Strom aus, die Stromanbindung ist nicht mehr gegeben und man muss dann da unter hohem psychischen und möglicherweise auch physischem Druck von der Besatzermannschaft Entscheidungen treffen, dann wird es vielleicht alles auf einmal nicht mehr ganz so trivial. Und ich sag mal, die meisten Katastrophen passieren, weil da viele verschiedene unglückliche Umstände zusammenkommen. Und wenn man sich das anschaut, was wir da im Moment für eine Situation haben, dann ist es halt schon so, dass der ein oder andere unschöne Umstand schon eingetroffen ist, von dem wir vor einem halben Jahr gar nicht gedacht hätten, dass das jemals eintreten kann in so einer Anlage.
Wir haben ja schon gehört, eine Pumpstation ist schon ausgefallen, Strahlungsmessgeräte sind schon ausgefallen. Sie haben jetzt gerade gesagt, der zentrale Teil ist gut geschützt, also der Reaktorkern in der Stahlhülle oder auch in der Betonummantelung. Aber es gibt ja viele periphere Systeme, die wahrscheinlich nicht ganz so dick ummauert sind, aber auch sehr relevant fürs Funktionieren des Reaktors.
Also man muss sagen, die wichtigsten Komponenten für den Betrieb der Anlage, die befinden sich tatsächlich alle im Containment-Gebäude. Da ist es natürlich schon so, dass da auch Sachen ausfallen können, ohne dass jetzt, also ich hatte eben davon gesprochen, wenn jetzt der Strom beispielsweise wegbricht, was passiert dann? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass für so einen Reaktorbetrieb, auch wenn der Reaktorkern heruntergefahren wird, laufend Kühlwasser, Kühlmittel da sein muss. Und diese beiden Sachen müssen gegeben sein, aber auch dafür sind die Anlagen ausgerichtet. Also gerade in den ukrainischen Anlagen kann man sagen, dass die, nachdem 2011 hier Fukushima stattgefunden hat, die haben dann freiwillig an diesem europäischen Stresstest teilgenommen für Kernkraftwerke von der EU und haben in dem Zusammenhang auch nochmal Nachbesserungsbedarf, gerade beispielsweise für Stromausfälle, identifiziert. So sind da mittlerweile für jeden Block, ich glaube, 3 Notstromdiesel vor Ort. Das heißt, selbst wenn da jetzt mal der Strom ausfallen sollte, dafür sind die Anlagen ausgelegt.
Das heißt, auch eine eventuell fällig werdende Notabschaltung bei einem Treffer an einer neuralgischen Komponente würde aus Ihrer Sicht wahrscheinlich relativ reibungslos klappen?
Das ist ja jetzt schon vorgekommen. Ich weiß nicht, wann war dieser Treffer? Ich kann es jetzt nicht genau datieren, aber da ist ja so gewesen, dass diese eine Hochspannungsleitung beschädigt wurde und dann automatisch in einem der 3 noch laufenden Blöcke, der hat darauf reagiert, der hat das automatisiert wahrgenommen und das System hat dann diese Notfallabschaltung eingeleitet. Und der Block wurde dann von den beiden benachbarten Blöcken, die noch in Betrieb sind, mit Strom versorgt, sodass die Kühlung gewährleistet ist. Da sind ja auch kurzfristig die Notstromdiesel angesprungen, also alles, wie es sein sollte, sage ich mal, ne? Zurzeit ist es so, dass noch eine der Hochspannungsleitungen am Kraftwerk intakt ist und eine weitere Ersatzleitung auch noch vor Ort wäre, die sowohl den Strom abführen könnte, aber auch dann eben die Anlage mit Strom versorgen könnte im Notfall. Und selbst wenn diese beiden Leitungen jetzt aus welchen Gründen auch immer beschädigt, zerstört werden sollten, dann könnten sie, wie Sie gerade richtig meinten, die Anlage könnte abgefahren werden auf Eigenbedarf. Und sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren, dann gibt es eben genug Notstromdiesel, die den Betrieb der Anlage für lange Zeit gewährleisten können.
Gibt es denn ein Szenario, das Ihnen und Ihren Leuten wirklich Sorgen bereitet?
Also wie ich eingangs schon gesagt habe, die ganze Situation ist nicht tragbar, wie sie ist, ne? Also dass da überhaupt Kampfhandlungen und militärische Präsenz an dem Standort stattfinden, das ist ein absolutes No-Go aus unserer Sicht. Aber andererseits muss man sagen, dass wir jetzt eine akute Gefährdung, das hat beispielsweise die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, vor einigen Tagen auch noch in der Pressemitteilung die Sicht bestätigt, dass die sagen, eine kurzfristige Gefährdung der Anlage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Was sich natürlich dynamischer Kriegsverlauf jederzeit ändern kann. Wer weiß auch, was für dumme Gedanken man da noch so kommen kann.
Wäre es denn eine gute Idee, die Meiler jetzt alle runterzufahren?
Würde ich so eher nicht sehen, weil ja die beiden wichtigsten Sachen für einen sicheren Betrieb eines Kernkraftwerks, das sind, dass Strom vorhanden ist und das Kühlmittel, also Wasser, ne, zur Kühlung vorhanden ist. Und diese beiden Sachen, die müssten ja auch gewährleistet sein, wenn die Anlage heruntergefahren ist. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das einen großen Mehrgewinn bringt.
Jetzt gab es ja auch Agenturen, die gemeldet haben, dass die Russen eben Teile dieser Bunker, also der dicken Betonmauern um die Reaktorkerne nutzen, um zum Beispiel Munition zu verstecken. Wie bewerten Sie das denn?
Haben wir auch gehört, können wir jetzt natürlich nicht unabhängig bestätigen, wobei das jetzt meines Wissens nicht in diesen Containment-Gebäuden, in denen auch der Reaktorkern untergebracht ist, da ist die Munition nicht untergebracht, sondern wohl in den Turbinenhäusern, die zu den Blöcken jeweils gehören. Und da müssten es meines Kenntnisstands nach die Turbinenhäuser 1 und 2 sein, von den Blöcken 1 und 2.
Das heißt, die Russen profitieren da davon, dass die auch relativ gut geschützt sind, weil die natürlich ihre Munitionsdepots vor feindlichen Angriffen schützen wollen.
So wie es sich für uns die Lage darstellt und wie wir das im Moment einschätzen können, genau das scheint der Fall zu sein. Aus Kriegsführungssicht macht das ja vielleicht ein Stück weit Sinn, dass man sagt, ja gut, da stellen wir unsere Munition hier ins Turbinenhaus, was natürlich auch wieder Verstoß gegen die Genfer Konvention, absolutes No-Go aus sicherheitstechnischer Perspektive ist. Aber ja klar, da werden sie nicht beschossen da drin, ne? Oder da sollten sie nicht beschossen werden, dann ist es besser so.
Bei einem anhaltenden Stromausfall oder Kühlwassermangel könnte die Situation im AKW Saporischschja außer Kontrolle geraten. Soweit das Gespräch mit Jan Klebert von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln.